Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, erinnert ihr euch noch an Weihnachten? Das ist so gefühlt jetzt schon ganz, ganz lange her. Ein paar wenige Dinge erinnern uns noch an Weihnachten, zum Beispiel die Weihnachtsbeleuchtung in Siegen, die ist immer noch den ganzen Januar an. Nicht? Da offensichtlich ist da jemand katholisch, der sagt, bis Maria Lichtfest bleibt das hängen. Aber irgendwie ist das doch schon lange her. Wir haben da ein großes Fest gefeiert und der Alltag ist ganz schnell wieder da. Und so ähnlich kann es einem auch mit dem Christsein insgesamt gehen. Dass es da mal eine große Erfahrung mit Gott gab, vielleicht ein Anfang, vielleicht als Kind, als Jugendlicher oder irgendwann mal zwischendurch. Und da war das Gefühl so richtig da, ich bin Gott nah, wunderbar. Und dann ist das irgendwie gefühlt weit weg. Dann kommt der Alltag. Nicht, dass man sich abgewandt hätte von Gott, aber irgendwie ist das nicht mehr lebendig. Man muss sich vielleicht dazu zwingen, in den Gottesdienst zu gehen oder zu beten. Und dann ist so die Gefahr, dass das Leben als Christ so dahin plätschert und im Laufe der Zeit immer unwichtiger wird. Mancher entfernt sich auch von der Gemeinde. Ich erlebe das im Siegerland immer wieder bei Tauf- und Traugesprächen, dass mir Leute sagen, ja, früher, da war ich mal am CVM, das war so toll damals in der Jungschaft oder im Mädchenkreis oder wir sind auf Freizeiten gefahren, ich habe sogar mitgearbeitet. Und dann frage ich ja, und jetzt? Ja, dann kam der Beruf, die Familie, das Haus und dann ist das irgendwie nicht mehr so wichtig. Schade. Solche Erfahrungen, die gab es auch schon zu biblischen Zeiten, dass Leute angefangen haben im Glauben, aber es dann schwieriger wurde, dabei zu bleiben. Zum Beispiel im Hebräerbrief. Und wir haben heute einen vorgeschlagenen Predigtext aus diesem Brief, Hebräer 12, die Verse 12 bis 25a. Heute wohl dem, der eine Bibel dabei hat. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfriede einrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Denn ihr seid nicht gekommen zu dem Berg, den man anrühren konnte und der mit Feuer brannte, und nicht in Dunkelheit und Finsternis und Ungewitter und nicht zum Schall der Posaune und zum Ertönen der Worte, bei denen die Hörer baten, dass ihnen keine Worte mehr gesagt würden, denn sie konnten es nicht ertragen, was da gesagt wurde. Und auch wenn ein Tier den Berg anrührt, soll es gesteinigt werden. Und so schrecklich war die Erscheinung, dass Mose sprach, ich bin erschrocken und zittere. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung und Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel aufgeschrieben sind und zu Gott, dem Richter über alle und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu dem Mittler des neuen Bundes, Jesus und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Amen. Der Hebräerbrief, aus dem dieser Text stammt, wurde vermutlich um das Jahr 65 nach Christus geschrieben. Von wem und wo er geschrieben wurde, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, an welche Gemeinde sich der Brief ursprünglich richtete. Die Bezeichnung an die Hebräer legt nahe, dass es sich um Christen handelte, die aus dem Judentum stammten. Dazu passt auch, dass in dem Brief immer wieder auf das Alte Testament Bezug genommen wird. Aber was wir wissen, in welcher Situation die Empfänger dieses Briefes waren. Das war nämlich eine Gemeinde, passend zu dem, was ich eben sagte in der Einleitung, eine Gemeinde, die in der Gefahr stand, vom Glauben abzufallen. Es war noch nicht so weit gekommen, sie waren noch da, aber so das Feuer, die Begeisterung, das war weg. Und das sehen wir auch in unserem Text. Vers 12, müde Knie heißt es da. Also ein Bild für ein müdes und unsicheres Christsein. Und dann finden wir handfeste Warnungen hier, Vers 15, dass jemand die Gnade Gottes versäumt. Und in Vers 16 gebraucht der Verfasser des Hebräerbriefes noch stärkere Worte. Er spricht von Abtrünnigen und Gottlosen. Im Griechischen hört sich das noch drastischer an. Da heißt es Hurer und Gottloser. Das heißt, wer im Glauben schlaff wird, steht in der Gefahr, wie einer zu werden, der mit Gott nichts zu tun hat. Und das ist eine Warnung, dass Gott uns heute Morgen sagt, pass auf, dass du dich nicht vom Glauben von Gott entfernst. Wir finden in Versen 16 und 17 ein biblisches Beispiel, ein abschreckendes Beispiel, nämlich Esau. Esau hatte sein Erstgeburtsrecht an seinen Bruder Jakob verkauft. Manche kennen die Geschichte, nicht? Er hatte Hunger und sagte, da sagt der Jakob, klug, wer ist hier? Wir machen einen kleinen Tausch, Erstgeburtsrecht und ich krieg dir was zu essen. Ein Linsengericht. Und dieses Erstgeburtsrecht, das war mit einem besonderen Segen verbunden. Und diesen Segen bekam Esau dann nicht. Er wurde verworfen, als er den Segen ererben wollte, steht hier in unserem Text. Und im ersten Buch Mose kann man nachlesen, wie das dann aussah. Der Jakob, nicht? Listig, hatte ihm den Segen abgenommen und so hat er dann auch hat sich dann ein bisschen verkleidet, bei dem Vater sich den Erstgeburtssegen abgeholt und dann kam der Esau hinten dran und dann sagte der Vater, nee, diesen Segen bekommst du nicht mehr. Vorbei ist vorbei. Also eine deutliche Warnung, wenn dir irgendetwas anderes wichtiger ist als Gott, kann es irgendwann einmal auch zu spät sein. Und so können wir fragen, was ist vielleicht sozusagen das Linsengericht für uns? Wo stehen wir sozusagen in der Gefahr, den Segen Gottes zu verkaufen, einzutauschen gegen irgendetwas, was uns dann in dem Moment wichtiger ist? Beruf, Karriere, Haus, Garten, guter Ruf, was auch immer. Überlege für dich persönlich, wo ist vielleicht deine Gefahr? Und das ist nicht nur eine Sache für jeden Einzelnen, sondern mein Verhalten prägt immer auch andere. In Vers 15 wird davor gewarnt, dass eine bittere Wurzel aufwächst und Unfrieden anrichtet und viele durch sie unrein werden. Als Christ lebe ich eben nicht nur für mich alleine. Ich bin immer ein Vorbild, ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild. Wenn ich zum Beispiel nur unregelmäßig in den Gottesdienst gehe, das war damals bei der Gemeinde, beim Hebräerbrief, das genau das Problem, lesen wir in Hebräer 10. Also wenn ich nur unregelmäßig hingehe, dann sagen andere, ach ja, muss man nicht so eng sehen, kann man mal hingehen, kann man auch lassen. Und in einer Gemeinde, wo Jesus nicht eindeutig in der Mitte steht, gibt es auch oft viel mehr Krach, weil nämlich dann menschliche Dinge umso wichtiger werden. Und man streitet sich. Unser Text warnt uns also vor einem lauen Christsein. Solche Warnungen sind unbequem. Also schöner vielleicht so Texte zu hören, nicht wie wir eben hatten bei den Kindern, der Herr ist dann mein Hirte, wunderbar. Aber auch Warnungen können heilsam sein. Die Leute im Ahrtal hätten sich gewünscht, sie wären früher gewarnt worden vor der Katastrophe vor einigen Jahren. Als ich in der Schule war, da wurden manchmal blaue Briefe verschickt. Ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt. Gibt es heute noch blaue Briefe? Keine Ahnung. Ja. Einen blauen Brief bekam man, wenn die Versetzung gefährdet war. Und natürlich mag niemand einen blauen Brief bekommen. Das gab meistens Krach bei den Eltern. Aber besser, man hat einen blauen Brief bekommen und wird gewarnt, als wenn man am Ende des Schuljahres aus heiterem Himmel hört, tut mir leid, hat nicht gereicht, muss nochmal machen. Und so ist der Hebräerbrief, man könnte sagen, sozusagen ein blauer Brief für Christen. Und so einen blauen Brief sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und so sagt der Hebräerbrief, nimm es nicht auf die leichte Schulter, wenn dein Christsein schlaff geworden ist. Konzentrier dich neu auf Jesus. Bleib dran an ihm. Und das ist das Thema heute Morgen, dranbleiben an Jesus. Zwei Dinge dazu, Einleitung war schon länger. Das erste, was es bedeutet, an Jesus dran zu bleiben. Was es bedeutet. Wir schauen in die Verse 12 bis 15 und sehen dort drei Dinge, die dazugehören, an Jesus dran zu bleiben. Das erste, Vers 12 und 13, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen. Das heißt so viel wie, seid keine schlaffen, unsicheren Christen, die vielleicht immer überlegen, naja, stimmt das jetzt eigentlich? Soll ich das jetzt wirklich machen, was in der Bibel steht? Oder vielleicht auch nicht? Ist das nicht zu viel? Ja, man darf doch nichts übertreiben mit dem Christsein. Muss man doch nicht so ernst nehmen, was in der Bibel steht? Kann man ja alles kritisch hinterfragen. Nein, stattdessen feststehen im Glauben. Nicht, dass wir uns missverstehen. Natürlich darf man auch kritische Fragen stellen, darüber reden. Aber dass wir doch das Ziel haben, ich möchte wachsen im Vertrauen, im Glauben und sagen, ich stehe zu dem, was Gott sagt. Dass ich sage, die Bibel ist Gottes Wort, weil Gott da redet. Und wenn Gott redet, gilt das für mein Leben. Er hat mich gemacht, er weiß, was gut ist für mich, besser als ich selber. Und darum ist das, was Gott sagt, wichtiger als das, was ich denke, was ich fühle oder was die Gesellschaft sagt, was die Medien sagen, was andere sagen. Entscheidend, was will der Herr? Wenn ihr steht, stärkt die müden Hände und die wankenden Knie, dann erinnert das ja an Sport, an Training. Der Verfasser des Hebräerbriefes möchte jetzt hier keine Werbung für einen Sportverein machen. Er meint sozusagen ein geistliches Training. Das heißt, wenn du deinem Glauben schlaff geworden bist, schwach geworden bist, sagt er, dann trainiere dein geistliches Leben. Das heißt zum Beispiel, nimm dir bewusst Zeit für Gott. Nimm dir Zeit für die Bibel. Nimm dir Zeit für das Gebet, Zeit für den Gottesdienst, für die Gemeinde. Beim körperlichen Training ist es ja auch wichtig, sich Zeit zu nehmen und Dinge immer wieder zu tun, regelmäßig zu tun. Vielen gelingt das nicht und davon profitieren die Fitnessstudios, nicht? Mancher denkt, oh, ich sollte mal was tun für meine Fitness, ich melde mich mal im Fitnessstudio an, dann wird schön jeden Monat abgebucht, man geht immer kaum hin. Und so ist das auch bei vielen in der Kirche, nicht? Man zahlt brav seine Kirchensteuer oder man spendet, vielleicht sogar für den Förderverein, aber man geht kaum hin. Schade. Wie beim sportlichen Training, so auch beim geistlichen Training, entscheidend ist die Regelmäßigkeit. Also wenn ich überhaupt nicht trainiere und dann sage ich irgendeinen schönen Tages, jetzt aber ran und trainiere vielleicht einige Stunden, dann reicht das nicht. Dann bin ich nicht fit, sondern habe höchstens Muskelkater. Aber wenn ich jeden Tag ein paar Übungen mache, dann stärken sich die Muskeln. Ich hatte vor einigen Jahren mal ziemlich schlimme Rückenschmerzen. Ich konnte mir noch nicht mal selber die Schuhe zumachen, das war dann zu schmerzhaft. Dann war ich bei einer Physiotherapeutin und die hat mir einige Übungen gezeigt. Und die mache ich jetzt jeden Morgen. Nicht lange, aber regelmäßig. Und seitdem geht es meinem Rücken besser. Und so ist das auch beim geistlichen Training, dass wir sagen, regelmäßig dabei sein. Regelmäßig Gott die Ehre geben. Regelmäßig Bibel lesen. Regelmäßig beten. Das ist das Erste. Was es heißt, an Jesus dran zu bleiben. Das Zweite, was der Hebräerbrief uns heute sagt, mit allen Menschen in Frieden leben. Nun fragt vielleicht einer, ja, Frieden ist ja gut, aber was hat das denn mit der Beziehung zu Jesus zu tun? Offensichtlich sehr viel, sonst stimmt das hier nicht. Warum? Wer in Unfrieden lebt, der ja, wird auch bestimmt von diesem Unfrieden. Der macht sich negative Gedanken über andere und sagt dann, ach, was der mir angetan hat und was noch alles kommt und so schrecklich. Und wer so negativ denkt, der kann ganz schwer offen sein für die positive Liebe Gottes. Und außerdem, Jesus möchte ja, dass wir anderen vergeben. Er bindet sogar seine Vergebung dran. Nicht? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und lest mal nach, Matthäus 6 in der Bibel, im Vaterunser. Da sagt Jesus ausdrücklich danach sogar nochmal, wenn ihr anderen nicht vergebt, vergibt Gott euch auch nicht. Und darum ist das ganz entscheidend, zu vergeben, mit anderen in Frieden zu leben. Nun steht hier, dass wir dem Frieden nachjagen sollen. Mein Vorgänger hätte vielleicht noch mehr dazu sagen können zum Thema Jagd, aber ich versuche es trotzdem mal. nachjagen, bedeutet ja, dass ich also wirklich sage, ja, ich mache das richtig mit ganzer Kraft. Nachjagen, dass ich also sage, das ist mir wirklich wichtig. Nicht? Also wenn ein Jäger irgendwo sitzt und sagt, naja, ich schieße mal in die Gegend und vielleicht treffe ich, vielleicht auch nicht, dann wird das nichts. Man muss sich schon darauf konzentrieren. Nachjagen heißt aber auch noch etwas anderes, nämlich, dass es vielleicht nicht immer gelingt. Es kann ja sein, dass bei der Jagd die Jagdbeute entwischt. Und so auch beim Frieden mit anderen. Nachjagen heißt, dass wir sagen, ja, das ist mir ganz wichtig, in Frieden mit anderen zu leben, aber ich kann das auch nicht erzwingen. Wenn der andere keinen Frieden will, dann wird das nichts mit dem Frieden. Paulus schreibt in die Römer, Römer 12, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. So viel an euch liegt. Das heißt, an mir soll es nicht liegen, dass es keinen Frieden gibt. Wenn der andere nicht will, kann ich auch nichts machen. In Vers 14, tut mir leid, wenn ich jetzt die Verse immer erwähne, die wir nicht sehen, aber ich mache Mut, dann vielleicht zu Hause nochmal den Text zu lesen, Hebräer 12. In Vers 14 wird uns noch ein drittes genannt, was es bedeutet, an Jesus dran zu bleiben. Heiligung steht hier. Heiligung, das heißt, dass mein Leben immer mehr dem heiligen Gott entspricht, seinem Willen, dem, was seine Gebote sagen. Natürlich gibt es da ganz verschiedene Bereiche, verschiedene Lebensbereiche sozusagen. Und da soll auch keiner auf den anderen gucken und sagen, ach, was bist du so schlecht? Da hat jeder seinen Bereich, wo Heiligung dran ist. Aber es gibt im Neuen Testament zwei Bereiche, die besonders oft erwähnt werden, schon quantitativ. Die sind offensichtlich besonders wichtig. Und es gibt auch in 1. Thessalonicher 4 eine Stelle, wo Paulus von der Heiligung spricht und dann auch genau diese beiden Bereiche benennt und dort beschreibt. Der erste Bereich ist das Thema Geld und Besitz. Das ist bis heute so geblieben, dass der Geiz eine der verbreitetsten Sünden auch unter Christen ist. Kann man ja gut verstecken, merkt keiner meistens, aber so ist es, Gott weiß es. Und so fragt Gott Sie, fragt Gott dich heute Morgen, was bedeutet dir dein Geld? Vertraust du mir mehr oder deinem Geld mehr? Bist du bereit zu teilen? Bist du bereit, dich auch finanziell zu engagieren in der Gemeinde? Bist du bereit, anderen zu helfen, die Hilfe brauchen? Der zweite Bereich, der immer wieder vorkommt, ist der Bereich von Ehe und Sexualität. Ja, Sexualität ist ein Geschenk Gottes, aber Sexualität kann auch sehr verletzend wirken. Und darum hat Gott für den Geschlechtsverkehr sozusagen einen Schutzraum gegeben, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau. Und auch hier fragt Gott dich, wie sieht das in diesem Bereich bei dir aus? Das sind also die drei Dinge, die dazugehören in unserem Text, an Jesus dran zu bleiben, geistliches Training, Jagd nach Frieden und Heiligung. Und interessant ist, dass gleich danach, Vers 15, wir hatten eben Vers 12 bis 14 angeschaut, Vers 15 dann gleich danach steht, seht zu, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Seht zu, der Verfasser des Hebräerbriefes formuliert also im Plural. Das heißt, hier geht es nicht nur um den Einzelnen, sondern hier geht es auch um die ganze Gemeinde. Das ist eben auch für eine ganze Gemeinde entscheidend wichtig, dass wir klar bei Jesus sind, dass wir Frieden halten, dass wir die Heiligung ernst nehmen. Und ich sag mal, nicht wird viel gedacht und geredet und geschrieben über die Zukunft der Kirche, dass wir ganz bei Jesus sind, ist wichtiger für die Zukunft auch unserer Gemeinde als Kirchensteueraufkommen, Pfarrstellenbesetzung und was auch immer. Ist alles wichtig, aber viel wichtiger, dass wir ganz bei Jesus bleiben. Und da können wir uns auch gegenseitig helfen. Zum Beispiel mal freundlich nachfragen, wenn jemand länger nicht im Gottesdienst war. Natürlich nicht in einem anklagenden Sinne so, wo warst du, nicht? Gibt's ja auch manchmal in manchen Kreisen, so nicht, aber einfach um dem anderen zu helfen, Interesse zu zeigen. Mir sagte mal jemand, ich bin eine Zeit lang nicht gekommen und es ist niemandem aufgefallen. Das ist schade. Und so macht uns Gott heute Morgen Mut, dran zu bleiben an Jesus. Das Zweite, was uns die Kraft gibt, an Jesus dran zu bleiben. Wenn man das alles so ernst nimmt, was wir heute lesen in diesem Text, dann kann man eigentlich nur sagen, was für ein Stress. Das schaffe ich ja nicht. Ich scheitere immer wieder. Wie oft kommt es vor, dass wir zugeben müssen, ich habe es wieder nicht geschafft, Zeit für Gott zu haben. Ich wollte eigentlich in der Bibel lesen, aber ach, dann kam dieses, dann hat einer angerufen, dann kam das. Oder ich habe es wieder nicht geschafft, freundlich zu sein zu einem, der mich vielleicht immer wieder nervt. Oder auch, ich habe es wieder nicht geschafft, ein heiliges Leben zu führen. Und dann ist die Versuchung da zu sagen, naja, die anderen sind auch nicht besser. Man begnügt sich mit Halbheiten. Gott aber will keine Halbheiten. Jesus ist auch nicht nur halb am Kreuz gestorben. Er hat sich ganz hingegeben, mit Haut und Haaren im wahrsten Sinne des Wortes. Und das will Gott auch von uns. Ja, aber wie kriegen wir das hin? Eigentlich ist die Frage schon falsch gestellt. Wie kriegen wir das hin? Denn es ist zu wenig, nur zu sagen oder sich selber unter Druck zu setzen, ich muss da was tun, ich gebe mir Mühe. Oft wird Christsein so verstanden, dass man sagt, man gibt sich Mühe, etwas besser zu leben. Natürlich ist es gut, sich Mühe zu geben, aber das alleine führt oft nicht weiter. Denn dann kommt entweder die Verzweiflung, wenn man es nicht geschafft hat, oder die Halbheit, wenn man aufgibt und sagt, schafft eh keiner, also ich auch nicht. Schauen wir wieder unseren Text, Verse 18 bis 21. Da wird in Vers 18 gesagt, dass die Christen nicht gekommen sind zu dem Berg, den man anrühren konnte. Gemeint ist hier der Berg Sinai, der Berg, wo Gott dem Volk die 10 Gebote gegeben hat. Und wir hören in den nächsten Versen davon, dass dieser Berg Mose und dem Volk Angst eingeflößt hat. Das, was wir hier lesen, steht eben auch dafür, dass wir eigentlich auch, wenn wir nur sagen, ja, ich muss das hinkriegen mit dem Christsein, dann eigentlich nur Angst haben können vor Gott. Ich bin erschrocken und zittere, sagte Mose hier, Vers 21. Und so kann ich eigentlich auch nur sagen, ich bin erschrocken und zittere, wenn ich mein Leben als Christ angucke. Ich versage auch immer wieder. Gucken wir weiter, Verse 22 bis 24, da heißt es, dass wir zu einem himmlischen Berg gekommen sind, zum himmlischen Jerusalem, zur Gemeinde der Erstgeborenen, zu Gott, dem vollendeten Gerechten, zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes. Das heißt, durch Jesus gibt es einen ganz anderen Zugang zu Gott. Nicht ein Zugang, wo es nur heißt, mach das, schaffst es, bist du gut, schaffst es nicht, hast du verloren. Sondern ein Zugang durch das Blut von Jesus. Das Blut von Jesus redet besser als Abels Blut, steht hier Vers 24. Jesus hat sein Blut vergossen am Kreuz. Das Blut von Abel, der unschuldig starb, schreit nach Rache. Das Blut von Jesus schenkt Versöhnung, Vergebung. Und wer sich Jesus anvertraut, wer mit ihm lebt, für den gilt das. Der gehört mit zu einer himmlischen Gemeinschaft, von der wir hier lesen. Und das sagt Gott Ihnen und dir heute Morgen zu. Du darfst dazukommen. Du darfst dazukommen und dann bist du sozusagen eingetragen im himmlischen Einwohnermeldeamt. Und da gibt es garantiert keine Hackerangriffe wie in Südwestfalen, kann ich euch versprechen. Der Verfasser des Hebräerbriefs spricht in diesem Zusammenhang von Erstgeborenen. Wir hörten schon vom Erstgeburtsrecht, zu dem ein besonderer Segen gehörte. Das heißt, wer zu Jesus gehört, steht unter dem besonderen Segen Gottes. Dem kann letztlich nichts passieren. Da sind wir wieder bei dem Hirten und den Schafen. Der Hirte passt auf seine Schafe auf. Und so muss ich mit Jesus keine Angst haben. Keine Angst haben zu versagen. Keine Angst haben, nicht gut genug zu sein. Keine Angst haben vor dem, was andere von mir sagen. Was hat das zu tun mit der Überschrift, was uns Kraft gibt, an Jesus dran zu bleiben? Wer Gottes Gnade erfahren hat, Amazing Grace, der kann sich ganz neu freuen. Und der kann dann auch sagen, ja, mir ist Jesus neu wichtig. Ich will mit ihm leben. Nicht ich muss, ich will mit ihm leben. Ich will auch so leben, wie es ihm gefällt. Wenn mir ein Mensch etwas Besonderes schenkt, dann sage ich ja auch nicht, der kann mich mal, sondern dann möchte ich dem anderen auch gerne etwas zurückschenken. Aus Dankbarkeit. Und das ist das entscheidende Motiv für das Leben mit Jesus. Das ist das entscheidende Motiv, was mir hilft, dran zu bleiben. Dankbarkeit. Freude über das, was er mir geschenkt hat. Und da können wir die großen Dinge durchgehen, aber auch im Alltag beschenkt uns Jesus ganz viel. Ich muss euch kurz erzählen, ich habe in dieser Woche ein echtes Wunder erlebt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so schon mal so erlebt habe. Alltagssituation passiert öfter beim zerstreuten Pfarrer. Ich suche meinen Schlüssel. Und ich bete, nicht? Und es ist schon öfter passiert, dass ich ihn dann irgendwo habe liegen sehen, aber diesmal nicht. Ich habe gebetet und bin überall rumgelaufen, habe in Taschen geguckt, rechts, links, überall, nichts zu finden. Habe weiter gebetet, hat 20 Minuten gedauert, immer wieder panisch durchs Haus gelaufen und irgendwann gucke ich in meine rechte Hand, da liegt mein Schlüssel. Es kann nicht sein, dass der vorher schon da war. Ich habe ja vorher mit der gleichen Hand überall rumgefummelt. Also er war auf einmal da. Nur so ein kleines Wunder, was Gott mir geschenkt hat. Und da habe ich neu gedacht, wie schön, was habe ich doch für einen tollen Herrn. Ich freue mich, dass ich mit ihm leben kann. Überlegt, wo Gott in eurem Leben schon viel geschenkt hat. Und dann freut euch drüber. Seid dankbar. Erkennt, wie kostbar das ist, was Jesus alles euch geschenkt hat. Und dann müssen wir eben nicht schlaff werden im Glauben, sondern können neu sagen, Herr, ich will ganz bei dir sein. Und dann müssen wir nicht das haben, wie es hier am Fluss des Textes heißt, den abweisen, der da redet. Frage dich also selbst, fragen Sie sich selbst heute, bleibst du dran an Jesus? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns so reich beschenkst. Beschenkst mit deiner Gnade. Hilf uns, dass wir uns neu daran freuen können und das auch in unserem Alltag immer wieder entdecken, wie gut du zu uns bist. Und dass wir dann auch gerne mit dir leben, gerne deinen Willen tun. Herr, wir brauchen dich. Amen.
Ich bitte alle, die können, zum Fürbittengebet aufzustehen. Herr Jesus, wir danken dir für deine Liebe zu uns Menschen. Erfülle du uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir von deiner Liebe erfüllt werden, den Hilfestellungen deines Wortes folgen und ein Zeugnis für dich sein können. Wir wissen, dass du uns liebst, ob wir ein Kind, ein Jugendlicher oder ein Erwachsener sind. Du hörst unser Gebet. Wir bitten dich für alle, die heute hier sind und die, die aus verschiedenen Gründen nicht hier sein können. Sieg jeden Einzelnen in seiner Situation und stärke unseren Glauben. Wir bitten dich für die Kinder. Schenke ihnen Freude am Kids Go, damit sie dort viel von dir erfahren. Wir befehlen dir die Katechumenen und Konfirmanden an, dass sie deinen Zuspruch in ihrem Herzen bewahren und sich im Christsein entwickeln. Besonders bitten wir dich für die Kranken und die, die um einen lieben Menschen trauern. Gib ihnen Trost und steh ihnen bei. Wir befehlen dir unseren Praktikanten Raymond Albuschi an, dass er gut in unsere Gemeinde aufgenommen wird und in seiner Zeit bis zum 20. Februar wichtige Erfahrungen und Bestärkung für seinen Weg mit dir sammeln kann. Herr Jesus, wir bitten dich für deine Mitarbeiter in unserer Gemeinde. Schenke ihnen Kraft, Ausdauer, neue Ideen und Freudigkeit für die Arbeit in deinem Reich. Bewege immer wieder Menschen, neu mitzuarbeiten. Wir bitten dich für Menschen, die im Streit leben, ob im Kleinen, zum Beispiel in der Schule, zwischen Nachbarn, auf der Arbeit, in der Gemeinde oder in den Krisengebieten dieser Welt. Du kannst Versöhnung schenken. Wir bitten dich für Christen, die enttäuscht sind von anderen Menschen. Lass sie deine Nähe spüren und schenke ihnen neues Vertrauen in dich und deine Liebe zu ihnen. Hilf ihnen, anderen zu verzeihen und als deine wertvollen Kinder zu sehen. Wir befehlen dir die verfolgten Christen an. Wir denken insbesondere an Chia und ihre Familie aus China. Gib ihnen Kraft und ein festes Vertrauen in dein Wiederkommen. Wir bitten dich für die Missionare, zum Beispiel auch für Walter und Silvio Joos von Indi Camino. Und für uns, dass wir dort, wo wir leben, als Christen ein Zeugnis für dich sind. Wir beten nun gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.